Hat er Ihnen auch anvertraut, warum man ihm nach dem Leben trachtete, Mr. Hardman? Nein. In dieser Hinsicht war er sehr zugeknöpft. Er sagte nur, der Kerl habe es auf ihn abgesehen und werde alles tun, um sein Ziel zu erreichen. Ein kleiner Mann, dunkel, mit femininer Stimme, wiederholte Poirot nachdenklich. Dann warf er Hardman einen scharfen Blick zu. Sie wussten natürlich, wer er wirklich war. Wer? Ratchet. Sie hatten ihn doch erkannt. Ich verstehe Sie nicht, Mr. Poirot. Ratchet war Cassetti, der Mörder im Falle Armstrong. Hardman stieß einen langen, gellenden Pfiff aus. Hol mich der Teufel, das nenne ich eine Überraschung. Nein, Sir, ich habe ihn nicht erkannt. Als der Fall verhandelt wurde, hatte ich gerade einen Auftrag im Westen der Staaten zu erledigen. Wahrscheinlich habe ich Bilder von ihm in den Zeitungen gesehen. Aber auf einem Bild, das so ein Pfuscher von Pressefotograf macht, erkennt man ja seine eigene Mutter nicht. Aber dass es ein paar Leute gibt, die es auf Cassetti abgesehen hatten, wundert mich nicht. Ist Ihnen irgendjemand aus dem Armstrong-Fall bekannt, auf den die Beschreibung klein, dunkel, mit femininer Stimme zutrifft? Hardman überlegte. Eigentlich nein, zudem sind ja beinahe alle Beteiligten tot. Erinnern Sie sich, dass sich ein junges, fälschlich als Komplizin verdächtiges Kindermädchen aus dem Fenster stürzte? Richtig, jetzt fällt's mir wieder ein. Eine Ausländerin. Vielleicht hatte sie italienische Verwandte, die auf Blutrache aus waren, was weiß man schon. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass es neben dem Armstrong-Fall noch andere Fälle gab. Cassetti hatte sein infames Entführungsgewerbe geraume Zeit betrieben, sodass sich der Kreis bedeutend erweitert. Zugegeben, Mr. Hardman, jedoch haben wir triftige Gründe, anzunehmen, dass Cassettis Ermordung mit dem Fall Armstrong zusammenhängt. Der Amerikaner schielte, als wolle er um Aufklärung bitten, zu Poirot hinüber, der ihn aber nicht zu beachten schien. Nein, ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass im Fall Armstrong jemand eine Rolle spielte, der dieser Beschreibung entspricht, versicherte er dann abermals. Freilich, ich hatte ja auch nichts damit zu tun und weiß daher nicht viel mehr als die breite Öffentlichkeit. Gut, fahren Sie mit Ihrem Bericht fort, Mr. Hardman. Es bleibt nicht mehr viel zu berichten. Ich verschaffte mir tagsüber die nötigen Stunden Schlaf und lag nachts brav auf der Lauer. In der ersten Nacht ereignete sich nichts Auffälliges. Und in der vergangenen Nacht ebenfalls nicht, soweit es mich betrifft. Ich hatte meine Tür nur angelehnt und beobachtete den Gang. Ein Fremder ist nicht vorbeigegangen. Können Sie dafür bürgen, Mr. Hardman? Ja. Niemand kam von draußen in den Wagen herein und niemand aus dem rückwärtigen Wagen. Das kann ich beschwören. Können Sie von Ihrem Beobachtungsposten aus den Schaffner sehen? Natürlich, er sitzt ja auf dem kleinen Notsitz fast vor meiner Tür. Hatte er diesen Sitz nach Abfahrt von Vinchovci verlassen? Vinchovci, hieß so die letzte Station? Ja, es wurde ein paar Mal stürmisch nach ihm geklingelt, und zwar meiner Meinung nach, kurz nachdem wir endgültig im Schnee stecken geblieben waren. Nachdem er alles erledigt hatte, ging er an mir vorbei in den Athenerwagen, wo er etwa eine Viertelstunde blieb. Was ihn zurückrief, war eine Klingel, die wie besessen spektakelte. Ein bisschen nervös, denn schließlich hatte ich die Verantwortung für ein Menschenleben übernommen, ging ich auf den Gang hinaus. Aber es war nicht Ratchet, der so verrückt klingelte, sondern meine Landsmännin Mrs. Hubbard. Sie war entsetzlich aufgeregt. Nachdem der Kondukteur sie beschwichtigt hatte, ging er in ein anderes Abteil, kam zurück und holte für den betreffenden Passagier eine Flasche Mineralwasser. Dann nahm er auf seinem Sitzplatz, bis er spät in der Nacht ganz am anderen Ende des Wagens für jemanden noch das Bett machen musste. Danach hat er sich, meines Erachtens, bis 5 Uhr morgens nicht mehr von seinem Platz fortgerührt. Hat er geschlafen? Das kann ich weder mit Nein noch mit Ja beantworten. Poirot strich mechanisch die Papiere auf dem Tisch glatt und nahm dann noch einmal Hardmans Visitenkarte in die Hand. »Bitte bestätigen Sie mir mit Ihrer Unterschrift, dass Ihre Angaben der Wahrheit entsprechen«, sagte er. Hardman unterschrieb rasch. »Es gibt wohl niemanden hier, der sich für Ihre Identität verbürgen könnte, Mr. Hardman?« »Hier im Zug? Nein, schwerlich. Es sei denn, der junge McQueen. Ich kenne ihn gut genug, habe ihn mehr als einmal im Büro seines Vaters in New York gesehen. Aber dass er sich bei den vielen Angestellten, die dort ein- und ausgingen, gerade mein Gesicht gemerkt haben sollte, scheint mir unwahrscheinlich. Nein, Monsieur Poirot, Sie müssen sich schon gedulden und nach New York kabeln, wenn uns der Schnee je wieder freigibt.« Aber ich schwindle Ihnen nichts vor. Es stimmt alles, was ich sage, bis auf den I-Punkt. Also auf Wiedersehen, Gentlemen. Freut mich, Sie persönlich kennengelernt zu haben, Monsieur Poirot.« Hercule Poirot hielt ihm in kollegialer Liebenswürdigkeit sein Zigarettenetui hin. »Aber vielleicht rauchen Sie lieber Pfeife?« »Beileibe nicht«, wehrte Hardman ab, bediente sich und marschierte davon. Als er gegangen war, sahen sich die drei Männer an. »Glauben Sie, dass er echt ist?« fragte Dr. Konstantin. »Oh ja«, versicherte der Detektiv, »ich kenne diesen Typ. Überdies ließ sich seine Geschichte sehr leicht nachprüfen, schon vom nächsten Bahnhof aus. Er kann ja nicht damit rechnen, dass wir ewig hier festsitzen. Jedenfalls war seine Aussage sehr aufschlussreich, ließ sich Monsieur Bouc vernehmen. Ja, ein kleiner Mann, dunkel mit der hohen Stimme einer Frau. Eine Beschreibung, die auf keinen unserer Reisenden passt, sagte Hercule Poirot entschieden. Und nun, fuhr er fort und blinzelte ein bisschen übermütig, wollen wir das Herz von Monsieur Bouc erfreuen und uns den Italiener vornehmen. Mit katzenhafter Geschmeidigkeit betrat Antonio Foscarelli den Speisewagen. Er hatte ein typisch südländisches Gesicht, war von der Sonne tief gebräunt und schien immer gut gelaunt zu sein. Ihr Name ist Antonio Foscarelli? Oui, Monsieur. Aber Sie sind amerikanischer Staatsbürger. »Oui, Monsieur«, Foscarelli lachte, »es ist besser fürs Geschäft.« »Sie sind Vertreter für Fortwagen?« »Ja, Sie sehen, Monsieur.« Es folgte ein langer Vortrag in fließendem Französisch. Als Foscarelli schloss, durften Poirot und die beiden anderen alles, was sie über seine geschäftlichen Gepflogenheiten, seine Reisen, sein Einkommen, seine Ansichten über die Vereinigten Staaten und die meisten europäischen Länder noch nicht wussten, als absolut nebensächlich abtun. Antonio Foscarelli war nicht der Mann, der nur widerwillig Rede und Antwort stand. Er war mitteilsam wie kein Zweiter. Und als er endlich mit einer beredten Geste innehielt und sich die Stirn mit dem Taschentuch abwischte, glänzte sein gutmütiges Gesicht vor Befriedigung. Dann schöpfte er noch einmal Atem und setzte hinzu, »Sehen Sie, Monsieur, ich mache große Abschlüsse, bin bis in die Fingerspitzen ein moderner Kaufmann und verstehe mein Geschäft.« Sie haben sich also während der letzten 10 Jahre mit Unterbrechungen in den Vereinigten Staaten aufgehalten. Ja, Monsieur. Ah, wie gut entsinne ich mich noch des Tages, an dem mein Fuß das Deck des Dampfers betrat, der mich zum ersten Mal hinüberbringen sollte. Amerika, ein Land so weit, weit fort. Meine Mutter, meine kleine Schwester. Unerbittlich hemmte Hercule Poirot die Erinnerungsfluten. Sind Sie Ratchet in den Vereinigten Staaten je begegnet? »Nie, nie, aber ich kenne die Sorte, oh ja!« Ausdrucksvoll schnippte er mit den Fingern. »Unter dem ehrbaren Äußern, unter der makellosen Kleidung ist alles faul. Aufgrund meiner Erfahrung möchte ich sagen, dass er ein Gangster war, der sich nur mit Kapitalverbrechen abgab. Und auf meine Erfahrung dürfen Sie bauen, Monsieur.« »Sie hat sie nicht getrogen«, entgegnete Poirot. »Ratchet war Cassetti, der Entführer und Erpresser.« »Was habe ich gesagt? Ja, ja, ich habe gelernt, den Gesichtern zu lesen. Nur in Amerika lernt man diese Kunst und richtet sich dann bei seinen Geschäften danach.« »Erinnern Sie sich an den Fall Armstrong?« »Nur verschwommen, an den Namen, ja. War da nicht ein kleines Mädchen, ein Baby im Spiel?« »Ja, eine sehr traurige Angelegenheit. Tragisch, sehr tragisch.« Der Italiener war der Erste, der diese Ansicht nicht zu teilen schien. »Derartige Dinge geschehen nun einmal«, meinte er weise, »in einer großen Zivilisation wie Amerika.« Abermals schnitt Poirot ihm das Wort ab. »Hat Ihr Weg Sie jemals mit irgendeinem Mitglied der Familie Armstrong zusammengeführt?« »Meines Wissens nicht, aber unter den vielen Hunderten, Jahrtausenden, damit Sie einen Begriff bekommen, will ich Ihnen ein paar Zahlen nennen. Allein im letzten Jahr hatte ich einen Umsatz, Monsieur.« »Bitte bleiben Sie bei der Sache und schweifen Sie nicht ständig ab.« Um Entschuldigung bittend hob Foscarelli beide Hände. »Pardon, tausendmal pardon.« »Schildern Sie mir bitte genau und ausführlich, was Sie in der vergangenen Nacht nach dem Dinner getan haben.«
»Mit Vergnügen. Ich blieb so lange wie möglich hier im Speisewagen. Es ist unterhaltsamer.« Und führte ein anregendes Gespräch mit dem Amerikaner, meinem Tischgenossen. Er verkauft Farbbänder für Schreibmaschinen. Dann ging ich in mein Abteil zurück. Keine Menschenseele war da. Dieser langweilige, steife Engländer, der es mit mir teilt, war bei seinem Herrn. Endlich kommt er zurück. Hochnäsig und unnahbar wie immer. Außer Ja und Nein hat der Kerl noch keine Silbe gesprochen. Eine elende Rasse, diese Engländer. Aufgeblasen, unsympathisch. Stumm wie ein Fisch setzt er sich in eine Ecke und steckt die Nase in ein Buch. Dann erscheint der Schaffner und macht unsere Betten.
Nummer 4 und 5, warf Hercule Poirot ein.
Ganz recht. Das am äußersten Ende des Wagens gelegene Abteil. Oder auch das erste, wie man es rechnet. Jedenfalls ist es dicht beim Speisewagen. Ich schlafe oben, klettere hinauf, rauche und lese. Den Engländer plagen, glaube ich, Zahnschmerzen. Er kramt eine kleine Flasche mit irgendeinem stark riechenden Mittel heraus und liegt stöhnend und ächzend im unteren Bett. Schließlich schlafe ich ein. Doch immer, wenn ich aufwache, höre ich ihn stöhnen.
Wissen Sie, ob er in der Nacht das Abteil verließ?
Das glaube ich nicht. Da wäre ich sicher wach geworden. Unwillkürlich wacht man auf, sobald Licht vom Gang ins Abteil fällt, weil man eine Zollrevision oder Passkontrolle vermutet.
Hat er je über seinen Arbeitgeber gesprochen? Sich vielleicht anmerken lassen, dass er ihn nicht mochte?
Monsieur, ich sage Ihnen doch, er ist stumm wie ein Fisch. Stumm und kalt wie ein Fisch. Ein unsympathischer Mensch.
Rauchen Sie, Monsieur Foscarelli? Pfeife, Zigaretten oder Zigarren?
Nur Zigaretten.
Dann darf ich Ihnen wohl eine anbieten. Und während Poirot ihm das Etui hinhielt, fragte Monsieur Bouc, sind Sie auch in Chicago gewesen?
Oh ja, eine feine Stadt. Doch am besten kenne ich New York, Cleveland, Detroit.
Waren Sie mal in den Staaten?
Nein? Versäumen Sie es nicht, es lohnt sich, denn sehen Sie...
Poirot, der Unbarmherzige, schob dem Redseligen ein Blatt Papier zu. Notieren Sie mir bitte Ihre ständige Adresse und dann können Sie Ihre Aussage unterzeichnen, sagte er. Der Italiener schrieb und malte zuletzt einen wilden Schnörkel. Dann erhob er sich, mit einem Lächeln verbindlicher als je.
»Das ist alles? Mehr wollen Sie nicht von mir? Auf Wiedersehen dann, Monsieur. Ich wünschte, wir wären erst einmal aus diesem verflixten Schnee heraus. Ein Termin in Mailand.«
Traurig schüttelte er den Kopf.
»Das Geschäft wird mir durch die Lappen gehen.« Und er machte kehrt und verließ den Raum.
Als die Tür hinter ihm zuschnappte, sah Poirot seinen Freund Bouc an.
»Er lebt schon lange in Amerika, mon ami«, sagte Bouc. »Überdies ist er Italiener. Die Italiener greifen leicht zum Messer. Und große Lügner sind sie obendrein. Schon aus diesen Gründen mag ich sie nicht.«
»Möglicherweise haben Sie recht«, erwiderte Poirot mit vergnügtem Lächeln. »Darf ich Sie aber dann daran erinnern, mein Freund, dass nicht das Geringste gegen den Mann spricht?«
»So, und wo bleibt die Psychologie?« Sticht der Italiener nicht 1, 2, 3 zu?
Sicherlich, besonders in der Hitze eines Streits. Aber wir stehen einem anders gearteten Verbrechen gegenüber. Ich glaube allmählich, es wurde sorgfältig geplant und in Szene gesetzt. Es ist ein Verbrechen, das jemand auf lange Sicht vorbereitet hat. Es ist kein, wie soll ich mich ausdrücken, romantisches Verbrechen, sondern eins, das von einem kühlen, findigen, bedächtigen Menschen ausgeklügelt wurde. Ich denke an einen angelsächsischen Menschen. Er nahm die beiden letzten Pässe auf. Hören wir uns nun an, was Miss Debenham zu sagen hat. »Ihr Name ist Mary Hermione Debenham«, begann Hercule Poirot, »und Sie sind 26 Jahre alt.«
»Ja.«
»Engländerin?«
»Ja.«
»Ich bitte Mademoiselle, mir hier Ihre ständige Adresse aufzuschreiben.« Sie tat es, mit klarer, leserlicher Schrift. »Und nun, Mademoiselle, was können Sie uns über die Ereignisse der vergangenen Nacht berichten?«
»Leider gar nichts. Ich bin ins Bett gegangen und sofort eingeschlafen.«
»Belastet es Sie sehr, Mademoiselle, dass in diesem Zug ein Verbrechen begangen wurde?« Offensichtlich hatte Mary Debenham eine derartige Frage nicht erwartet. Ihre grauen Augen weiteten sich ein wenig.
»Ich verstehe nicht ganz.«
»Die Frage war doch ganz eindeutig, Mademoiselle. Ich wiederhole. Belastet es Sie sehr, dass in diesem Zug ein Verbrechen begangen wurde?«
»Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich darüber wirklich noch nicht nachgedacht. Aber nein, ich kann nicht sagen, dass es mich besonders belastet.«
»Dann ist ein Verbrechen für Sie etwas Alltägliches, wie?«
»Es ist natürlich eine höchst unerfreuliche Sache«, gab Mary Debenham ruhig zurück.
»Sie sind eine echte Angelsächsin, Mademoiselle. Sie zeigen keine Emotion.«
»Ich kann leider keinen hysterischen Anfall bekommen, um Ihnen zu beweisen, dass ich nicht kalt und gefühllos bin. Das liegt mir nicht. Schließlich sterben jeden Tag Menschen.«
»Sie sterben,
ja.
Doch Mord ist etwas seltener.« Oh, sicherlich. Waren Sie mit dem Toten nicht bekannt? Ich habe ihn gestern beim Lunch zum ersten Mal gesehen. Und was für einen Eindruck hatten Sie von ihm?
Ich habe ihn kaum bemerkt.
Sie fühlten sich von ihm also nicht abgestoßen. Sie zuckte mit den Schultern.
Wirklich, es wäre anmaßend, wenn ich ein Urteil abgeben wollte.
Poirot sah sie streng an. Ich glaube, Mademoiselle, Sie betrachten die Art, wie ich meine Untersuchung führe, ziemlich geringschätzig, nicht wahr? Sagte er. Eine englische Untersuchung würde anders geführt, denken Sie. Dabei ginge es nüchtern und sachlich zu. Und niemand würde von Gefühlen und Eindrücken faseln. Man würde sich streng an die Tatsachen halten. Doch ich, Mademoiselle, habe meine kleinen Eigenheiten. Ich sehe mir meine Zeugen erst einmal an, erforsche ihren Charakter und gestalte meine Fragen dementsprechend. Vor ein paar Minuten saß mir ein Herr gegenüber, der mir über alles und jedes seine Ansichten nahebringen wollte. Ihm legte ich Zügel an, forderte ihn auf, bei der Sache zu bleiben, zwang ihn mehr oder weniger, mir dies und das nur mit Ja oder Nein zu beantworten. Und nun kommen Sie. Sofort fühle ich, dass Sie hübsch ordentlich und sachlich sein wollen, sich auf die fragliche Angelegenheit beschränken. Und da die menschliche Natur wider- und eigensinnig ist, stelle ich Ihnen ganz verschiedene Fragen. Ich frage, was Sie fühlen, was Sie dachten. Sie missfällt Ihnen diese Methode, nicht wahr? Verzeihen Sie, wenn ich Sie für Zeitvergeudung halte, Monsieur.
Ob mir Mr. Ratchets Gesicht zusagte oder nicht, hilft Ihnen meiner Meinung nach überhaupt nicht dabei, den Mörder zu finden.
Wissen Sie, wer dieser sogenannte Ratchet wirklich war?
Mrs. Hubbard hat es längst herausposaunt. Man konnte es nicht überhören.
Und was halten Sie von dem Fall, Armstrong?
Das war die verabscheuungswürdigste Tat, die man sich denken kann, antwortete sie heftig.
Poirot betrachtete sie nachdenklich. Sie kommen, wenn ich nicht irre, von Bagdad, Miss Debenham?
Ja.
Und reisen nach London?
Ja.
Was haben Sie in Bagdad gemacht?
Ich war Erzieherin bei 2 Kindern.
Werden Sie nach dem Urlaub auf Ihren Posten zurückkehren?
Das weiß ich nicht.
Und wie kommt das?
Bagdad liegt ein bisschen außerhalb der Welt. Einer gleichwertigen Stellung in London würde ich den Vorzug geben.
Durchaus verständlich. Ich dachte schon, Sie wollten vielleicht heiraten.
Darauf erwiderte Miss Debenham nichts.
Sie schlug jedoch die Augen auf und blickte Poirot voll ins Gesicht. Und ihr Blick sagte deutlich, Sie sind impertinent. »Wie lautet Ihr Urteil über die Dame, mit der Sie das Abteil teilen?« fragte Hercule Poirot, an dem diese wortlose Rüge abprallte.
»Miss Olson, sie scheint ein schlichter, netter Mensch zu sein.«
»Welche Farbe hat Ihr Morgenrock?«
Mary Debenham sah ihn verblüfft an.
»Er ist bräunlich, naturfarbene Wolle.« »Aha. Ich darf wohl erwähnen, ohne Sie zu kränken, wie ich hoffe, dass ich mich erinnere, Sie im Zug von Aleppo nach Istanbul zufällig im Morgenrock gesehen zu haben. Er ist zart lila, nicht wahr?«
»Ja, das stimmt.
Haben Sie noch einen anderen, zum Beispiel einen scharlachroten Kimono?«
»Nein, der gehört nicht mir.«
Poirot schnellte nach vorn. Er glich einer über die Maus herfallenden Katze.
»Wem denn?«
»Das weiß ich nicht.« Mary wich erschrocken zurück. »Was meinen Sie eigentlich?«
»Mademoiselle, Sie sagten nicht, ich habe keinen scharlachroten Kimono, sondern der gehört nicht mir, was nichts anderes bedeutet, als dass er jemand anders gehört.«
Sie nickte.
»Jemanden im Zug?«
»Ja.
Wem?«
»Ich erklärte bereits, dass ich es nicht weiß. Heute Morgen gegen 5 wachte ich mit dem Gefühl auf, dass der Zug unnatürlich lange stillstand. Daraufhin öffnete ich die Tür und schaute auf den Gang hinaus, weil ich dachte, wir hielten auf einem Bahnhof. Ich wollte wissen, wie die Station heißt, und aus meinem Fenster sah ich nur Schnee und Finsternis. Nun ja, und da ging jemand im scharlachroten Kimono den Gang entlang. Und Sie wissen nicht, wer es gewesen ist? War sie blond oder dunkel oder ergraut?«
Mary Debenham zögerte ein wenig mit der Antwort.
»Auch das kann ich nicht sagen. Sie trug eine Frisierhaube, und überdies sah ich ja nur den Hinterkopf.«
»Und wie war die Gestalt?«
»Groß und schlank, sollte ich meinen, obgleich ein Kimono die Figur verbirgt. Übrigens war er mit Drachen bestickt.«
»Ja, ja, das stimmt, mit Drachen.«
Eine Weile brütete Hercule Poirot vor sich hin, nagte an seiner Unterlippe und murmelte, »Ich kann es nicht verstehen. Nein, ich kann es einfach nicht verstehen. Nichts davon ergibt einen Sinn. Und dann zu Miss Debenham gewandt: Mademoiselle, ich brauche Sie nicht länger aufzuhalten. Oh, ziemlich überrascht stand die junge Dame auf. Doch als sie an der Tür war, zögerte sie und kam noch einmal zurück. Die schwedische Dame, Miss Olsen, nicht wahr, scheint ziemlich besorgt zu sein. Sie hat erzählt, sie hätten ihr gesagt, sie sei die Letzte, die diesen Mann lebend gesehen habe. Und daraus schließt sie, sie verdächtigen sie, die Tat begangen zu haben. Darf ich ihr von Ihnen ausrichten, dass sie sich irrt? Glauben Sie mir, Miss Olsen ist ein so sanftes Geschöpf, dass nicht einmal einer Fliege ein Leid zufügen würde, setzte Mary Debenham mit Nachdruck hinzu. Um wie viel Uhr hat sie sich das Aspirin von Mrs. Hubbard geholt? Kurz nach 11:30. Blieb sie lange fort? Etwa 5 Minuten. Ging sie nachts vielleicht noch einmal hinaus? Nein. Poirot drehte sich zur Seite, wo der griechische Arzt saß. Kann Ratchet schon so früh getötet worden sein?
Unmöglich.
Dann können Sie Ihre Freundin beruhigen, Mademoiselle. Danke. Jetzt lächelte sie Poirot plötzlich an. Sie gleicht einem verlorenen Schäfchen, zittert vor Angst und blökt. Und mit dem gewinnendsten Lächeln ging Mary Debenham hinaus.